Guten Tag, Herr Buskis. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Welche Musik hat denn ein Labelchef früher gehört? Womit ist er aufgewachsen? Sie sind Jahrgang 72. Hat Musik eigentlich schon immer eine zentrale Rolle in Ihrem Leben gespielt?
Das eigentlich ja. Also zum einen musste ich sozusagen die bürgerliche Ausbildung einschlagen und mit Pianounterricht beginnen in sehr jungen Jahren. Und wenn man dann Teenager wird, dann versucht man sich natürlich durch Musik abzugrenzen. Damals würde ich sagen, Rockmusik und Popmusik, alles, was sozusagen einem zwischen die Finger kam und einem gefallen hat, hat man dann auch gehört und nach dann seinen eigenen Musikgeschmack entwickelt.
Mhm. Könnte man sagen, Sie waren ein Musikfreak auch?
Auf jeden Fall. Also ich habe, wenn das daran zu messen ist, dass man sich viel mit Musik beschäftigt, versucht Instrumente zu lernen und eigentlich das so ein zentrales Thema in meinem Leben immer war, ist vielleicht der Begriff Musikfreak ganz gut gewählt.
Nun gibt's ja Wünsche von Jungs, die älter werden und die sagen sich dann, ich würde gerne meinetwegen Arzt werden oder der berühmte Lokomotivführer. Wollten Sie Popstar werden oder sogar eine eigene Plattenfirma haben? Haben Sie davon mal geträumt?
Also der Traum war natürlich, als Musiker leben zu können und dann auch natürlich in einer Band, die bekannt ist, spielen zu können. Das ist natürlich der Antriebsmotor für einen jungen Menschen, sage ich mal. Wenn dann der Ernst des Lebens auch anfängt, eine Rolle zu spielen, also man mit der Schule fertig ist, überlegt, welche Ausbildung man wählen, habe ich zwar auch mich an Musikhochschulen beworben für das Fach Gitarre, aber dann doch den Weg gewählt, Musikmanagement zu studieren und ja, sozusagen die andere Seite des Schreibtisches zu meiner zu machen.
War das damals schon populär, sowas zu studieren?
Es gab wenig Möglichkeiten. Es gab halt in Lüneburg diesen Studiengang Angewandte Kulturwissenschaften.
Gibt es heute noch.
Den gibt es heute noch und das ist im Prinzip eine der 3, 4 Optionen gewesen, wenn man, sage ich mal, BWL mit Musik verbinden möchte.
Mhm. Tapete Records haben Sie zusammen mit dem Musiker Dirk Darmstädter vor 15 Jahren gegründet. Dirk Darmstädter kennt man von den Jeremy Days, Musiker hier im Norden. Und Sie feiern dieses Jahr Jubiläum, 15 Jahre. Wie oft auf dieser Strecke haben Sie nicht mehr geglaubt, dass Sie das 15. Jubiläum erreichen?
Ich würde sagen 3, 4 Mal vielleicht. Also es gibt natürlich Zeiten, wo mal einige Dinge nicht funktionieren, wo man die Prämisse mehr einnehmen als auszugeben nicht immer einhalten kann und wo man sich dann schon denken muss, oha, das läuft jetzt gerade ein bisschen in die falsche Richtung und wie lange hält man das durch? Aber es sind halt so Wellenbewegungen und wenn man dann konzentriert als gesamtes Team dagegen arbeitet, dann kann man das auch überstehen und das haben wir bis heute geschafft.
Ja, wie kommt man dann dazu, wenn man das studiert hat und wenn man Musik macht, ein eigenes Label zu gründen? Also woher kommt die Kraft, die Erkenntnis, der Mut?
Also für meine eigenen Bands habe ich immer schon das gesamte Drumherum versucht zu organisieren, also Konzerte zu buchen, Demos an Plattenfirmen geschickt. Und nach dem Studium habe ich dann angefangen, bei Universal Music, damals noch Polygram, hier in Hamburg zu arbeiten, also der größten internationalen Musikfirma, die es damals gab und noch heute noch ist. Und das heißt, das hat mich erstmal 5, 6 Jahre in Beschlag genommen, das alles so aufzusaugen und da auch zu versuchen, mein Bestes zu geben. Und in der Zeit habe ich Dirk Darmstädter kennengelernt, der als Künstler dort unter Vertrag gewesen ist. Und wir haben uns damit beschäftigt, seiner Band eine respektvolle Werkschau zu geben. Und in diesen Gesprächen kam irgendwie der Gedanke, auch mal das zu probieren, Musik zu veröffentlichen, die man selber halt mag. Man hat Freunde, die gute Musik machen, die keinen Vertrag haben. Und so kam das dann eigentlich eins zum anderen. Und es war ein guter Zufall, der aber auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
Und war das erst eine fixe Idee? Also hätte dann, wenn es nicht klappt, dann bin ich wieder bei einer Plattenfirma, gehe ich wieder zurück oder mache was ganz anderes? Oder war das schon gedacht, also jetzt starte ich hier neu und das sollte dann schon vielleicht auch mein Lebensweg sein?
Also tatsächlich war das so, dass die Gründung noch zu Zeiten stattgefunden hat, als Universal noch in Hamburg war und ich da auch noch beschäftigt war. Und als dann aber klar war, dass Universal umzieht nach Berlin, war für mich auch der Zeitpunkt gekommen zu sagen, okay, dann mache ich jetzt den Schnitt und gebe dem Ganzen ein paar Jahre, um zu gucken, ob das halt ein Ersatz für den richtigen Job sein kann.
Und wie kommt man auf den Namen Tapete?
Das war tatsächlich so, wir haben uns damals immer zu viert getroffen, neben Dirk Darmstädter dann noch Gabi Dörr, was eine Kollegin von Universal war, und Nils Frevert, der ein Künstler war, der auch keinen Vertrag hatte, der super begnadeter Künstler. Und jeder hat Namen auf eine Liste geschrieben und Nils hatte nur einen Namen und meinte halt, wenn er mal irgendwann eine Firma gründen würde, müsste sie Tapete heißen. Und das war schlichtweg aus unserer Sicht zumindest der beste Name.
Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt mittlerweile?
Wir sind zu 10.
Für viel zu viel Arbeit.
Ja, genau. Aber das ist ja dann auch geblieben von den jungen Jahren, sage ich mal, als man das als, als ein Hobby betrieben hat, dass das natürlich Spaß macht auch.
Also, und wenn man bei euch die Büroräume betritt, ich habe es noch nicht getan, wie hat man sich das vorzustellen? Das ist jetzt kein Hochglanzbüro, sondern es liegen überall Platten rum, Pakete, Tickets, keine Ahnung, Prospekte, sowas halt. Wie groß ist denn quasi so eine Plattenfirma von Quadratmetern?
Ich glaube, wir haben so 150, 170 Quadratmeter. Wir haben einen eigenen Shop, das heißt, Kunden können das bei uns bestellen. Wir verschicken es in die ganze Welt. Das heißt, da geht natürlich viel Lagerkapazitäten für drauf. Man hat immer ein Altpapierproblem, weil zu viele Kisten da sind, ankommen, verschickt werden. Ja, dann gibt es ein eigenes Büro für die Booking-Abteilung, ein eigenes Büro für die Promo-Abteilung, einen kleinen Konferenzraum. Ein Raum voller Instrumente und Verstärker, wenn wir Bands aus den USA oder Schweden haben, die hierher kommen, dass sie nichts anbieten müssen. Also Platz gibt es wenig auf jeden Fall.
Das ist klar. Also sonst wäre es ja auch keine kleine Plattenfirma, finde ich auch. Können Sie eigentlich ein Festgehalt garantieren? Ich meine, wie arbeiten die Mitarbeiter aus ähnlich idealistischen Motiven wie die Taz-Redakteure?
Idealismus ist da schon viel dabei natürlich, weil wir jetzt sicherlich nicht so viel bezahlen können, auch man sich selbst nicht so viel bezahlen kann wie in einer großen Firma oder in einer Branche, wo sehr viel mehr Geld mitgemacht werden kann. Aber wir haben ganz normale Festgehälter mit Sozialversicherung und allem drum und dran.
Also ganz normale Sozialversicherungsjobs,
die genau.
Natürlich,
klar. Ja. Und auch Leute, die seit Anfang an teilweise dabei sind, also seit 14 Jahren und 11, 12 Jahre Leute dabei. Und
wow, das heißt, der Flow zwischen Mitarbeitern von der einen Firma, die gehen in die andere, gibt es nicht, weil man bei euch einen relativ, dann muss ich es ja schließen, hohen Zufriedenheitsgrad hat.
Das hoffe ich mal. Also das könnte ein Indikator dafür sein, weil die Kolleginnen und Kollegen sind eigentlich alle ziemlich super und könnten wahrscheinlich auch woanders arbeiten, wenn sie wollen würden. Aber mir macht Spaß und hoffentlich den meisten aus dem Team auch.
Ja, wie läuft denn so ein typischer Tag eines Plattenlabel-Chefs ab, wenn Sie ins Büro kommen, Montagmorgen um 9?
Tatsächlich bin ich eigentlich eher vor 9 Uhr da. Dann habe ich erstmal ungefähr 1,5 Stunden für mich alleine und versuche halt Sachen wie Buchhaltung zu erledigen oder auch E-Mails zu beantworten und Songs hochzuladen von amerikanischen Firmen, die nach Musik suchen. Und dann trudeln nach und nach die Kollegen ein. Und dann ist es eigentlich ein angenehmes Durcheinander. Wenn die Promo-Abteilung wissen will, ob nicht Konzerte in Österreich gespielt werden, dann gehen sie einen Raum weiter. Wenn irgendjemand anruft und fragt, ob diese oder jene Platte noch vorhanden ist, dann wird das auch mal in den sehr kommunikativen Büros einfach in den Raum gerufen und versucht jeder sozusagen sein Tageswerk zu verrichten und dann gegen 18, 19 Uhr ist dann Schluss.
Wie würden Sie denn die Musiklandschaft damals aus Ihrer Erinnerung beschreiben? Also man muss ja sich irgendwo in der Musiklandschaft wiederfinden und dadurch, dass Sie bei der Plattenfirma waren schon, haben Sie eine Menge Erfahrung gehabt. Aber einen klaren Plan, in welche Richtung das gehen soll, brauchte man ja auch. Also was war das damals für eine Szene?
Also wie gesagt, wir waren zu viert. Wir hatten eben zwei Künstler dabei, Nils Friewert und Dirk Darmstädter. Und eben zwei Leute, die aus der Musikbranche kamen, aber einen ähnlichen Musikgeschmack hatten. Also sag ich mal Popmusik mit Ecken und Kanten würde ich das immer gerne so umschreiben. Und wir wollten einfach die Musik von diesen Menschen und weiteren Freunden veröffentlichen. So, und haben uns dann einen Vertriebspartner gesucht, was damals nicht einfach war, was heute nicht einfach ist, weil natürlich jeder hat den Traum, ach, ich kenne die Band XY, ich bringe mal eine Platte raus. Wir hatten natürlich dann den Vorteil, dass wir schon so eigentlich wussten, wie das Ganze so funktionieren muss und haben dann begonnen mit der ersten Platte, im ersten Jahr vielleicht 3 oder 4 Platten veröffentlicht mit einer Praktikantin und wir. Und so kamen immer mehr Leute dazu und mittlerweile, glaube ich, bringen wir 30 Alben pro Jahr raus, noch ein paar Wiederveröffentlichungen und
Erinnern Sie sich noch an die erste?
Chronologisch gesehen, die erste war tatsächlich eine Wiederveröffentlichung von der Band Palais Schaumburg, weil das bei Universal niemand machen wollte, ein legendäres Album. Und ich nur den Kopf geschüttelt habe und gesagt, dann machen wir das eben. Die erste Katalognummer war eine Band aus Lüneburg mit dem Namen Besser, die auch Bekannte von uns waren. Der Schlagzeuger spielt heute noch mit Dirk Darmstädter zusammen. Der Sänger ist ein guter Freund von mir gewesen. Ja,
alles ziemlich familiär, ne?
So hat es begonnen und so das geht natürlich nicht immer gut, wenn man im Laufe der Zeit mit, glaube ich, an die 100 Künstlern zu tun hatte. Es könnte ich immer alles die besten Freunde werden und bleiben und sein. Aber eigentlich, wenn gewünscht, ist der Kontakt auch gerne sehr nah.
Sie selbst spielen ja auch in einer Band. Das ist ja sicher auch förderlich, wenn man so einen Job macht wie Sie. Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Sie sind ja damit praktisch bei sich selbst unter Vertrag. Kann ja gar nichts schiefgehen.
Das war das Einfachste, also den Bandnamen finden war das Einfachste und einen Plattenvertrag zu kriegen. Das waren die beiden einfachsten Dinge.
Ja, das stimmt. Was ist eigentlich die Message der Gentleman heute?
Ich denke, das kann zwar Carsten sicherlich sehr viel besser beantworten, aber was ich auch lernen musste in dieser Band ist, dass man nicht nur traurige Lieder spielen muss, sondern dass man auch wirklich Spaß am Musizieren haben kann. Also sehr viel Soul-Einflüsse, eben Musik, die eher Dur als Moll ist und dennoch auf eine humorvolle Art und Weise auch Themen anschneidet in den Texten, die natürlich nicht Friede, Freude, Eierkuchen sind.
Ja.
So, und dieser Spagat macht einfach Spaß. Ich muss sagen, die Bands, in denen ich vorher war, die haben eher ein bisschen gedämpftere Töne angeschlagen und hier macht das halt Spaß, einfach gute Laune zu verbreiten musikalisch.
Ist das eigentlich wichtig, dass man selbst Musiker ist, um eine Plattenfirma zu führen, oder kann das sogar hinderlich sein? Manchmal teilt man sich das ja auch auf. Der eine ist nur fürs Business zuständig, der andere nur fürs Kreative. Sie sind es jetzt beides. Also wenn Sie sehen würden, mit der Band kann ich kein Geld verdienen, aber mein Herz hängt dran, müssen Sie eine Entscheidung treffen. Ist das dann hinderlich vielleicht?
Ich glaube eigentlich nicht. Also alle, die dort arbeiten bei uns, sind irgendwie selber Musiker oder sehr, sehr, sehr musikbegeistert. Ich glaube, ohne diese Begeisterung würde man diesen Job gar nicht machen wollen und können und abends nach einem normalen Büroalltag dann noch auf die Konzerte von den Bands gehen. Das bringt schon einen sehr hohen Einsatzwillen mit sich. Und die Welt der Musiker kennenzulernen oder auch entsprechend selbst zu kennen, ist sicherlich ganz hilfreich, weil man weiß irgendwie, wie schrecklich es ist, in einer Stadt zu spielen und nicht zu wissen, ob da irgendein Radiosender eine lokale Zeitung darüber berichtet hat. Das heißt, diese Sorgen werden, glaube ich, bei uns im Büro relativ gut verstanden und das kann eigentlich nicht hinderlich sein.
Ich würde gerne ein Stück spielen von den gewöhnlichen Gentlemen jetzt hier im Programm. Welcher könnte das sein? Was wünschen Sie sich?
Ich finde, Liebe wohnt hier nicht mehr vom neuen Album. Es trifft das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, ganz gut.
Ist sie noch da oder ist sie entfleucht? Irgendwas oder jemand hat sie wohl verscheucht. Als sie hier einzog, war sie noch ganz neu. Und jeder Mensch weiß, sie ist ziemlich scheu. Du schaust nach dem Kühlschrank und hinterm Regal. Und im Badezimmer schaust du noch einmal. Auch in der Abseite hast du schon gesucht. Den Kopf gestoßen und leise geflucht. Liebe wohnt hier nicht mehr. Liebe wohnt hier nicht mehr. Du schaust, du suchst, du bemühst dich sehr. Doch dann stellst du fest,
in der Info der Talk mit Gunter Buskies, Musiker und Musiklabel-Inhaber, Chef von Tapete Records und Mitglied in der Band Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, soeben gehört. Herr Buskies, Tapete Records gibt es seit 2002, darüber haben wir schon gesprochen. Wie lange dauerte es eigentlich bei Ihnen, bis man Land gesehen hat? Also bis Sie sagten, das ist es jetzt. Die Beine, die ich hier unter mir habe, sind wirtschaftlich stabil.
Ich würde sagen, zwischen 5 und 7 Jahren. In der Zeit habe ich immer noch als freier Mitarbeiter für Universal, Warner, EMI und so gearbeitet. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo die Zeit dafür nicht mehr war, auch der Wille nicht mehr so dafür war, das zu tun, was andere vielleicht meinen. Oder man hat tolle Projekte vorgeschlagen, die dann eben auch da nicht realisiert wurden. Und aber auch die ökonomischen Parameter so waren, dass man sagen konnte, das funktioniert. Man kann eben neben den Mitarbeitern, die damals schon da waren, auch den eigenen Lebensunterhalt damit verdienen.
2009, habe ich gelesen, haben sie zwar 600.000 Umsatz gemacht, aber damals noch 8.000 Euro Verlust, wenn dem denn so war. Ja. Parallel gewinnt man dann aber auch mit so einem Projekt den Hans, also den Hamburgischen Musikpreis in der Kategorie Hamburger Label. Ja, viel Verlust, viel Ehre, kann man so sagen. Also, Sie wissen, was ich meine?
Ja, also es gab eben sicherlich, das war vielleicht auch eine von diesen vorhin beschriebenen Wellen, wo es nicht so gut lief. Mittlerweile, glaube ich, hat man aus vielen Fehlern gelernt. Also wir haben auch uns sehr viel im Ausland, haben wir neue Vertriebspartner gefunden. da musste man auch erst lernen, dass man vielleicht nicht alles mitmachen muss, was natürlich im tollen englischen Musikmarkt unbedingt gemacht werden sollte. Man muss lernen, dass man auch dort Partner finden muss, dem man vertrauen kann und die vielleicht dort vor Ort Promo machen für die eigenen Veröffentlichungen, aber halt nicht einfach nur die Hand aufhalten, sondern auch mitdenken. Und da kann es eben schon mal ganz gut passieren, dass man, bis man diese Menschen gefunden hat und dieses Netzwerk so aufgebaut hat, wirklich in solche Märkte, weiß ich nicht, 50.000 bis 80.000 Euro schnell verlieren kann, bevor sich der Markt dann trägt. Und das ist eben so eine Phase gewesen, wo man viel in der Richtung gearbeitet hat. Mittlerweile ist gerade England für uns ein sehr wichtiger Markt, der sich aber auch von sich aus trägt, wo wir viele neue Künstler haben, die auch auf unser Label möchten. Und ja, also das heißt, auch wenn ich die Frage leider vergessen habe.
Macht nichts, ich kann auch eine neue stellen, ich habe noch ein paar.
Sorry.
Ist das eigentlich heute ein Imagegewinn und ein großes Plus in der Szene, wenn man bei Tapete unter Vertrag ist? Also jetzt mal so zwischen den Zeilen gesprochen.
Also es gibt, muss man ja auch leider sagen, es gibt ja gar nicht mehr so viele Labels, die oder so viele unabhängige Labels, die das auf so professionelle Art und Weise betreiben, wie wir das tun. Das heißt, es ist bestimmt nicht die schlechteste Adresse. Ob das nun ein Imagegewinn ist, kann ich schlecht mit Ja beantworten, weil das ja Lobhudelei für uns selbst wäre. Aber viele Künstler, die zu uns kommen, sagen, das ist schon auch ihr Wunsch immer gewesen, bei uns eine Platte zu veröffentlichen.
Mhm. Ihr schreibt auf der Homepage, dass ihr euch alles Zeug, was ihr bekommt, genau anhört. Wie hat man sich das vorzustellen? Also Musiksessions, gemeinsames Abhören, so wie früher, auch ich das kenne aus einer Radio-Musikredaktion, da sitzen dann Leute, hören sich das alles an, was gerade veröffentlicht ist. Bei euch wäre es dann so, dass man sich das anhört, was von außen reingekommen ist, entweder per CD, früher mit einer Musikkassette wahrscheinlich, heute irgendwie digital. Wie läuft das?
Genau, es gibt, sag ich mal, alle 4 bis 8 Wochen nach normalen Feierabend treffen sich eigentlich immer so ein Kern von 2, 3 bis 4 Kollegen und Kolleginnen und dann wird halt das durchgehört, was, sage ich mal, die erste Hürde genommen hat. Also wenn sich eine Metalband bei uns bewirbt, dann muss man sagen, hätten die erstmal auf die Seite gucken sollen, was für Musik wir überhaupt veröffentlichen. Ebenso, sage ich mal, Hip-Hop, der teilweise sehr toll ist, aber ist einfach nicht unsere Baustelle.
Mhm.
Und Sachen, die diese Hürde genommen haben, werden dann angehört. Und was davon übrig bleibt, ist tatsächlich leider immer relativ wenig, aber jedes Jahr, glaube ich, bringen wir zwischen 4 und 8 Newcomer raus, die vorher noch keine Platte veröffentlicht hatten.
So, und wenn man das jetzt hört, dann gucken sich 4 Leute an, werden sie was hören. Was wäre so das Initial, wo sie sagen, boah, da ist was drin, was man vielleicht gleich sieht oder auch gerade nicht gleich sieht oder hört?
Wenn man die Zutaten für gute Musik so genau kennen würde, würde man natürlich auch nur noch gute Musik hören, hoffentlich. Aber für uns ist das vielleicht so zu beschreiben, dass das klingt zwar auch so abgedroschen, aber es ist irgendwas Besonderes und man merkt halt, dass da nicht Sänger X irgendwie von Produzenten Y ins Studio geschleift wurde, um irgendwas zu singen, sondern dass da auch irgendeine Art von persönlichem Druck, Willen, Wunsch, Spaß vom Künstler dabei ist, das zu machen. Und ich glaube, das merkt man schon relativ schnell.
Ist auch vieles Bauchgefühl, oder?
Das sowieso ist eigener Musikgeschmack von dem Team und auch sehr viel Bauchgefühl, aber auch spannende Geschichten, die erzählt werden in den Texten und dann auch oftmals wirklich, ja, dass man sagt, das ist interessant, das müssen wir jetzt mal beobachten und dann ist es vielleicht erst 2 Jahre später soweit, dass man sagt, jetzt hat das eine Qualität erreicht oder für uns eine Qualität erreicht, wo wir sagen, das macht jetzt Sinn, das zu riskieren, eben Arbeitszeit, Geld und knappen Ressourcen da irgendwie für zu investieren.
Gibt es denn noch diese klassischen Talent Scouts? Früher, wenn man Musik gemacht hat, ich weiß es auch noch, lange, lange ist es her, dann hoffte man, dass irgendein Talent Scout vorbeikommt und sich das anguckt. Meistens waren das Leute, die bei einer Plattenfirma gearbeitet haben und sich eine Live-Show angeguckt haben. Das müsst ihr ja nach Eingang einer CD oder was ja wahrscheinlich ohnehin dann irgendwann mal auch tun, oder?
Genau, das ist eigentlich der nächste Schritt dann. Wenn einen was interessiert, dann versucht man sich das live anzugucken. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Sachen, wo das nicht der Fall war. Aber es ist dann eben auch so, dass man dann nach Stockholm fliegt, um sich eine Band anzugucken. Weil das natürlich die nächste Hürde ist. Es kann auch gut sein, dass das spannend aufgenommen ist, aber dass unsere Künstler live spielen können, ist einfach für uns sehr wichtig und auch gerade für die Musik, die wir vertreten, wichtig. Und wenn dann das auf der Bühne überhaupt nicht funktioniert und auch keine Chance hat, dann macht es leider wenig Sinn, mit so einem Künstler zusammenzuarbeiten.
Wie viele Konzerte besuchen Sie so im Monat?
Im Monat würde ich mal sagen, vielleicht 4 bis 8, aber na ja, 4 bis 6. Aber das, ich habe das Glück, auch jüngere Kollegen zu haben, die da noch mehr Energie dafür haben und das sehr gerne machen.
In Hamburg steht ja das Reeperbahn-Festival vor der Tür. 450 Bands spielen in 70 Clubs an 5 Tagen. Dazu gibt es auch jede Menge Workshops und Vorträge über die Musik generell. Was hat sich verändert? Welches sind die neuen Herausforderungen für diejenigen, die mit Musik zu tun haben und damit Geld verdienen? Herr Buskis, kommen wir doch mal zum Wandel der Musikindustrie. Wenn man weiß, dass 2017 erstmals mehr Geld mit digitalen Medien erwirtschaftet wird als mit CDs und jeder dritte Euro mit Streamingdiensten verdient wird, womit kann der Musiker denn heute noch, wenn er denn anfängt, Geld verdienen?
Ja, also der Wandel ist in der Tat in den letzten 15 Jahren schon extrem gewesen. Also eine Musikvermarktungsform, die es damals so noch gar nicht wirklich gab, vor allem nicht in dieser Größenordnung, hat in einigen Märkten wie in Schweden zum Beispiel, ist das also wesentlich mehr als das eben gerade skizzierte. Das sind, glaube ich, 90%, die dort mit den digitalen Vertriebswegen erwirtschaftet werden. Wie eben schon gesagt, also wenn ein Künstler sich auch live präsentieren kann, bei den Konzerten kaufen die Leute gerne auch noch Tonträger, um was mitzunehmen. Ist das sicherlich für Künstler, die auf unserem Label veröffentlichen, immer noch ein sehr wichtiges Standbein. Denn bevor sich ein Tonträger rechnet und das wirklich Geld abwirft, ist das doch ein weiter Weg.
Ja, also Beispiel Bab. Früher sagt Niederung, wenn ich 500.000 Einheiten verkauft habe pro Album, dann sind es heute 50.000. Das heißt also natürlich, durch die Verkäufe der Alben, der klassischen Musik, so wird natürlich nur noch ein Bruchteil eingenommen. Das gilt natürlich auch für eine Plattenfirma letztlich.
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn ich mein Hobby zum Beruf gemacht hätte und 20 Jahre älter wäre, dann wäre ich, glaube ich, relativ wohlhabend. Soll aber überhaupt kein Jammern sein. Wir hatten natürlich ein bisschen das Glück, dass wir halt in der Krise auch gestartet sind. Also wir sind nicht blauäugig rangegangen und haben gedacht, hurra, egal was wir rausbringen, da verkaufen wir 1.000, 3.000, 5.000 Stück von. Sondern es ist eben in einer Zeit die Firma gestartet, wo schon klar war, dass diese Goldgrube so nicht mehr existiert und dass man eben auch gesund wirtschaften muss und auch das den Künstlern versuchen muss beizubringen. Man kann nicht, keine Ahnung, 3 Wochen ins Studio gehen und so viel Geld ausgeben. Lieber besser vorbereiten und halt das versuchen in einer Woche zu machen, um halt sich damit nicht so eine hohe finanzielle Bürde dem gesamten Team, also auch der Plattenfirma aufzubürden, dass man eben keine zweite Platte mehr machen kann. Mhm. Und von daher haben wir eigentlich von Anfang an in diesen leider sehr geringen Stückzahlen denken müssen, an die sich halt Wolfgang Niedenken von BAP erst gewöhnen musste.
Ja, selbstverständlich. Und als Label, da hat man Merchandising, das man noch verkaufen kann. Man kann eigene Festivals machen. Ihr macht das Hansesong-Festival und auch dieses Müssen wir alle mit Festival, alles in Stade. Warum eigentlich Stade, Nebenfrage?
Ein Kollege von uns kommt von dort und hat da einen sehr aufgeschlossenen Menschen getroffen aus der Stadt, der für die Kultur zuständig ist. Und im Gegensatz zu anderen Städten haben die halt relativ gut verstanden, dass es Sinn macht, jüngere Menschen auch mal mit der Stadt Stade in Verbindung zu bringen. Und haben das über Jahre halt auch so unterstützt von administrativen Sachen, aber auch wenn es mal komplett nicht so gelaufen ist, auch ökonomisch einem geholfen, was die Bewerbung des Ganzen betrifft.
Und also, Festivals, damit kann man noch zumindest Geld verdienen oder auch auf sich aufmerksam machen.
Also genau, das Letztere eher, man kann damit auf sich aufmerksam machen. Da ist natürlich auch eine sehr hohe Konzentration von Firmen gegeben, die den Markt kontrollieren und die auch natürlich die attraktiven Künstler abgreifen und mit Sperren versehen, sodass halt so ein kleines Nischenfestival ja in deren Blickwinkel völlig unterm Radar läuft. Das ist für die ökonomisch so uninteressant, dass man da sowas Kleines aufbauen kann, wo dann vielleicht, weiß nicht, 1.500 zum Hansesong-Festival und 2.500, 3.000 Leute eben zu dem müssen alle mit Festival kommen.
Ist eigentlich das Konzert heute das zentralere Erlebnis der Musik verglichen mit der CD? Also früher hat man sich eine CD gekauft und ging vielleicht in ein Konzert. Heute ist es ja offenbar anders geworden, oder?
Also vielleicht für Menschen in meinem Alter, die schon sehr viel Musik gehört haben und aber wenn ich meine Kinder beobachte, die für die ist halt das Hören von Musik total wichtig. Also die sieht man nur noch mit mit Kopfhörern auf und das ist eben, glaube ich, ein bisschen altersbedingt. Ich höre auch natürlich viel Musik, auch gerne auch zu Hause, aber dann das live auf der Bühne umgesetzt zu bekommen, ist für mich halt spannender.
Für Ihre Kinder auch? Weil das ja die entscheidende Frage ist. Also hören ist schön, aber damit verdient man nichts mehr oder wenig. Aber Sehen ist entscheidender geworden.
Also meine Tochter ist auf all diesen Festivals immer und findet das super und kommt gerne mit und guckt sich gerne Konzerte an, muss aber natürlich früh aufstehen, um in die Schule zu gehen. Das heißt, es beschränkt natürlich dann die Möglichkeiten, unter der Woche sowas zu machen.
Verbindet sich die Frage damit, ist die Idee eines Albums eigentlich, na, um es mal drastisch zu formulieren, am Ende? Wenn die CD vielleicht erstmal verschwunden ist, wenn sie auf dem Rückzug ist, dann haben wir nur noch Downloads, wir haben nur noch Streams, wir haben nichts Haptisches mehr. Ich meine, die Zeiten, in denen man diese Platte in der Hand hielt und sie rausnahm und die Texte dort drauf standen, in einer viel größeren Dimension, als es bei der CD der Fall ist, sind irgendwann verschwunden. Also da fällt ja auch vieles weg.
Genau, dann ist das aber so. Also ich meine, es ist ja auch nicht so, dass das immer schon so gewesen wäre, dass das Album ein Kern des Musikmachens oder der Popmusikkultur ist, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, Ende der 60er entstanden und dann hatte das halt 30, 40 Jahre seine Zeit gehabt, eben eine Zeit, in der ich musikalisch sozialisiert worden bin. Von daher ist das Album für mich sehr wichtig. Ich finde das spannend, auch Titel zu hören, die eben nicht einen Single-Charakter vielleicht direkt haben. Aber das können wir ja nur beobachten und darauf reagieren tun wir jetzt als Firma noch nicht speziell, weil in unserem Musikbereich, würde ich sagen, ist das Album immer noch trotzdem ein wichtiges Argument. Es ist auch für die Medienpartner immer noch eher das Kernargument, zusammen mit einem Konzert halt, um über einen Künstler zu berichten. Da würde jetzt ein einzelner Song, damit eine Karriere zu starten, klappt bei der Popmusik, die wir vertreten, nicht wirklich.
Mhm. Ja, die Frage verbindet sich damit, die Wertigkeit der Musik. Habe ich nur noch einen Song, den ich schnell runterladen kann oder streamen und dann habe ich quasi kaum was ausgegeben als Konsument. Bin ohnehin an das Internet gewöhnt und soll mir bitte auch gern alles umsonst bieten. Also wie aus Ihrer Sicht bewahrt man oder schafft neue Wertigkeit von Musik?
Das ist eine schwierige Frage. Also jetzt gerade bei den jüngeren, nachwachsenden Hörern oder Musikkonsumenten ist das Bewusstsein nicht so richtig vorhanden. Also klar, da wird dann Geld für die Show ausgegeben und das ist ja auch wesentlich mehr als im Vergleich zu dem Kauf eines Tonträgers, als das, sag ich mal, damals oder vor 20 Jahren noch gewesen ist. Das wird dann auch so akzeptiert. Aber für das Hören einer Aufnahme oder das Kaufen eines Tonträgers ist das Verständnis natürlich nicht da. Wie man das wiederherstellen will, ich glaube, das ist, man muss nach anderen Wegen suchen, um Musik aufnehmen zu können, das vorfinanzieren zu können und auch dafür zu sorgen, dass die Künstler ihren Anteil davon kriegen können. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Unter 20-Jährigen das Konzept Album und Tonträger, wobei ich muss sagen, also ich will nicht immer von meiner Tochter reden, aber das ist ja ein Beispiel, wo ich das auch direkt miterlebe. Die hat sich zu ihrem 16. Geburtstag einen Plattenspieler gewünscht. Ist aber auch so ein bisschen Kult, jetzt sich auf Vinyl irgendwie sowas im Zimmer stehen zu haben. Gehört wird das auch, aber mehr natürlich wird digital gehört und gestreamt, als jetzt Vinylplatten aufklingt.
Hätten Sie als Labelchef irgendeine Forderung an die Politik, nach der man ja immer gerne ruft, klar. Aber gibt es Möglichkeiten der Politik, der Steuerung, um neben Förderungsmöglichkeiten, die es vielleicht auch gibt, vielleicht noch was zu tun, um, ja, wie soll ich sagen, um Wertigkeit von Musik zu erhalten?
Na, es wird ja Geld damit verdient. Also es ist ja nicht so, dass Firmen wie Spotify oder YouTube bettelarm sind und da kein Geld mit erwirtschaftet werden kann, ob das nun steigende Aktienkurse sind oder wirklich Werbeeinnahmen oder andere Einnahmen, die dort generiert werden. Es ist das Problem natürlich, dass das mittlerweile schon fast Monopolisten sind. Ne? Also früher konnte man sich überlegen, es gab 5, 6, 7 große Plattenfirmen heute und natürlich ganz, ganz viele Tonträgerhändler, der kleine Laden um die Ecke, Mediamarkt und so weiter und so fort, der dann später dazugekommen ist. Heute gibt es halt Spotify, Apple
und Deezer.
Ja, Deezer ist, glaube ich, relativ klein. Ja. Relativ klein. Und YouTube, die zum Beispiel aber im Vergleich zu den Streams einen verschwindend geringen Anteil auszahlen. Also da muss man so Firmen wie Apple auch loben, die tatsächlich sehr viel an die Lieferanten des Inhalts der Musik abgeben.
Vielleicht kann man kurz mal eine Zahl dazwischen werfen, wenn man sich fragt, wie Streaming die Musiklandschaft verändert hat. Also eine Abrechnung für einen Musiker im Monat 100.000 Klicks eines Songs bringen dir letztlich 380 Euro. Das ist natürlich verschwindend gering mit den Zahlen von früher. Da kann man ja vielleicht das ein oder andere noch tun, aber das wird natürlich schwer gegen solche Giganten. Das ist ja vollkommen klar.
Genau, für uns als Firma, aber auch, ich meine, wie soll die Politik das entsprechend regulieren? Es gibt Interessenverbände, die darum kämpfen, sowohl national als auch internationale Verbände der Musikindustrie, aber auch von unabhängigen Labels, die natürlich eben dann in den Ring steigen mit einer Firma wie YouTube und halt gucken, das kann nicht angehen, dass halt da die Aktienkurse steigen und Werbeeinnahmen generiert werden und halt bei denen Leuten, deren Inhalt eigentlich da nur auf einer Plattform dargestellt wird, kommt nichts oder so gut wie nichts an.
Mhm. Was würden Sie denn frischen, neuen Bands raten, die jetzt heute anfangen wollen und sich fragen, was ist eigentlich zu tun? Also YouTube oder erstmal sich live abrackern?
Ich glaube, das geht Hand in Hand. Also wenn man den Wunsch hat, Musik zu machen und beginnt und sich trifft und an Songs arbeitet, dann möchte man auch irgendwann auf die Bühne und dann möchte man auch, dass das natürlich mehr Leute mitbekommen und dann muss man natürlich oder sollte man auch in den sozialen Medien stattfinden, damit natürlich Leute sich informieren können, wenn sie über eine Band lesen, die irgendwo ein Konzert gibt und dann nachschauen, sich versuchen darüber zu informieren, was ist das für Musik, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man etwas finden kann im Internet und ich glaube, das geht wirklich Hand in Hand. Man muss versuchen, halt auf möglichst vielen Wegen, möglichst vielen Menschen erstmal die Musik vorzuspielen, ob nun live oder auch in Form einer Aufnahme.
Also alles ganz allein zu machen, also Pressearbeit, Booking und sowas, alles, was dazugehört, um auf sich aufmerksam zu machen, das ist ja heute möglich, technisch unproblematischer, aber ist es auch sinnvoll?
Das hängt immer davon ab, wer im Team dieser Band ist und ob da sich jemand dazu berufen fühlt, das wirklich intensiv zu betreiben. Aber ich behaupte mal, und das ist keine Schutzbehauptung, um, sage ich mal, die Institution Label zu rechtfertigen, dass die Kontakte, die so eine Firma, irgendeine Firma, die sich damit über Jahre beschäftigt, zu Medien hat, zu Vertrieben, dass man das so mir nichts, dir nichts einfach so schnell sich aneignen kann. Mhm. Aber es schadet definitiv nicht, sich damit auseinanderzusetzen, um auch so einen gewissen Realitätsschock vielleicht zu kriegen, dass man natürlich ganz einfach seine Musik digital überall verfügbar haben kann. Aber das bedeutet noch nicht, dass irgendjemand danach sucht, dass es irgendwo gespielt wird und dass das irgendjemand interessiert.
In der Info der Talk mit Gunter Buskies, Chef des Labels Tapete. An dieser Stelle wollen wir mal wieder eine Musik spielen, damit man nicht nur drüber spricht, sondern auch was zu hören bekommt. Vielleicht eine frische neue Band, die auch bei Tapete unter Vertrag ist. Herr Buskies, Sie können sich eine wünschen und einen Titel zu der Band. Und vielleicht erzählen Sie dann auch gleich noch, wie und warum Sie aufmerksam wurden auf diese Band.
Genau, da muss ich mal kurz auf meine Liste gucken. Weil
ja, gerne.
Ja, zum Beispiel eine Band namens Lake aus den USA, eine amerikanische Band.
Nicht vergleichbar mit der, die wir hier kennen.
Macht auch schon seit Jahren Musik, taucht immer wieder mal im Umfeld von uns auf. Leute, die beim Label arbeiten, fanden die schon immer klasse. Deren Firma in den USA ist leider nicht mehr aktiv gewesen. Und so haben wir die über einen Freund angeschrieben. Und sie haben sich sehr gefreut und sind mittlerweile halt weltweit bei uns unter Vertrag. Und das sind natürlich dann auch so kleine Erfolgserlebnisse, die dann auch Spaß machen, dass man mittlerweile auch einer Band, zumindest europaweit, aber auch in den USA, nach und nach immer besser ein guter Partner sein kann, um die Musik dort zu vermarkten und auch bekannter zu machen.
So, dann hören wir mal rein. Hier sind Lake.
Have you ever tried to lend a hand and wound up throwing in an arm and a leg to throwing out your you can. At the end of the day, there's nothing left for you, and that's a fact. It all comes back your way when least expected. If you're still trying, don't stop. What you got, with what you got. See, it's not about meeting
NR-Info, der Talk, heute mit Gunter Buskies, Musiker zum einen, aber auch, und das ist für heute wichtiger, Chef des Plattenlabels Tapete Records in Hamburg. Und wir hörten gerade Lake aus Amerika, die bei euch unter Vertrag sind. Also das heißt auch, man hat seine Fühler seitens Tapete auch bis in die USA ausgestreckt.
Auf jeden Fall. Also wir sind, da wir ja auch in all diesen Ländern unsere Musik vertreiben, dass wir dort Leute haben, die für uns Promo machen, ist das zwangsläufig so, dass sich immer wieder Künstler melden und auch darauf aufmerksam werden und gerne auf bei unserer Firma veröffentlichen möchten. Und da gibt es auch unglaublich viele gute Musik. Und es wäre schade, sich irgendwie darauf zu beschränken, nur Bands aus Deutschland unter Vertrag zu nehmen.
Was muss denn auch dann eine ausländische Band haben, wo Sie sagen, das ist eine Tapete-Band, das können wir machen? Also was sind das so für Kriterien? Also ihr habt auch Lloyd Cole, den man ja schon lange kennt, unter Vertrag. Aber wenn so neue Musik aus dem Ausland kommt, was muss die mit sich bringen? Texte in Deutsch gehen ja nicht, also liegt es an den Texten, liegt es dann auch an der Musik? Also worauf achtet ihr besonders?
Genau, erstmal muss es den musikalischen Geschmack genauso treffen und wie bei einer Band, die aus diesem Land hier kommt. Dann muss man natürlich auch ein offenes Gespräch suchen und sagen, okay, gerade in den USA, hier in Europa können wir dir versprechen, wir machen das wirklich gut in fast allen Ländern. In den USA ist es natürlich nicht hinderlich, wenn die Band schon eine eigene Karriere hat und auf irgendwas aufbauen kann, weil da muss man dann auch den Leuten nicht das Falsche versprechen und das nicht halten können. Jetzt bei diesem Beispiel Lake war das eben so, dass die dort schon 6, 7 Platten veröffentlicht hatten und seit über 12 Jahren aktiv waren. Sonst hätten wir das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Wir hatten auch Newcomer aus den USA und das hat halt dann in Europa okay funktioniert, aber in ihrem Heimatland halt nicht so richtig. Ja, es muss auch hier, wie bei den Demos, die wir hier hören, interessante Geschichten sein, nicht ein Abziehbild von 100.000 schon dagewesenen Songs. Das kann sowohl musikalisch, aber auch inhaltlich von den Texten sein, dass da in unserer Sicht irgendwas Besonderes dabei ist und so, dass wir sagen, okay, das könnte vielleicht nicht nur uns, sondern auch noch mehr Menschen interessieren.
Ihr seid ja auch sehr viel in Deutsch unterwegs und macht dann auch noch so ein paar Sachen, die man vielleicht auch als Bewahren einer besonderen Musikrichtung bezeichnen könnte, wie zum Beispiel Krautrock. Mhm. Ja, da gibt es ja Bands wie Chimera oder Guru Maniacs, das mit Manni Neumeier, der auch schon in den 70ern gemacht hat. Das ist ja sehr viel Idealismus. Das Brain-Label hat es ja auch versucht und so, mit den alten Grobschnitt und sonst wie Sachen. Mhm. Ist das tatsächlich durchgerechnet oder sagt man sich, komm, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Euro über von dieser Nummer, ich stecke die hier rein, weil ich finde, dass das veröffentlicht gehört?
Also ich muss gestehen, dass tatsächlich also die erste Berührung mit dieser Musik ist eben damals bei Universal gewesen, als ich versucht habe, das Brain Label wieder zu beleben. Das hat halt mit den wirklich spannenden Sachen wie Harmonia und Cluster nicht funktioniert, weil halt in Deutschland das noch nie so richtig verstanden wurde. Das heißt, die Kollegen von Universal Japan und USA und England haben sich riesig gefreut, dass das vorhanden war. Aber die Chefs in Deutschland haben sich halt gewundert, warum denn da Kosten entstanden sind und so wenig Verkäufe. Das heißt, es ist eine ganz besondere Musik und es hat auch einen guten Grund, warum das international so bekannt geworden ist und sich viele Indie-Pop-Bands, und da schließt sich dann der Kreis, die wahrscheinlich eher zu Tapete Records gehören würden, berufen sich auf diese Musik der 70er Jahre, die man so als Krautrock bezeichnet, auf innovative Musiker, die elektronische Geräte, Synthesizer benutzt haben, um eben Songstrukturen aufzubrechen und was anderes zu wagen. Und das hatte für mich eine Faszination, also zum ersten Mal Harmonia zu hören, berufsbedingt damals, muss ich sagen. Fand ich grandios und wollte unbedingt auch das damals in meinem Job noch wieder verfügbar machen. Und das hat sich dann so durchgezogen, dass man dann eben später, als man selbstständig war, dann jemanden kennengelernt hat, der halt das Label Sky Records in Hamburg gegründet hatte, Günter Körber, leider verstorben. Der hat damals bei Brain gearbeitet, hat das sich dann selbstständig gemacht, wo dann eben viele dieser Künstler dann ein neues Zuhause damals gefunden hatten. Auch eben dann schon 30 Jahre her, aber
hat man halt mitgenommen dann.
Genau.
Also genau. Und dann gab es auch noch die Neue Deutsche Welle. Mhm. Also auch da gibt es ja von Fehlfarben, Palli Schaumburg schon erwähnt, Andreas Dorau. Das sind ja auch irgendwie so Musikstile, die man entweder hinter sich lassen kann oder man versucht sie zu bewahren oder irgendwie weiterzuentwickeln. Also auch da muss man fragen, verkauft sich's noch? Ja, bis zu einem gewissen Grad, aber rechnet es sich?
ich muss eigentlich sagen, dass sich diese Büro B-Sachen tatsächlich durch den internationalen Markt auf jeden Fall rechnen. Und das Gute ist, wir versuchen als Firmen ja auch die Sachen permanent lieferbar zu halten. Das heißt, mittlerweile hat man einen Katalog von 500-600 Platten, die halt, wenn sie international eine Relevanz haben, auch überall verfügbar sind. Das heißt, der Katalog verkauft stetig ein bisschen. Und das sind jetzt, diese Wiederveröffentlichungen verkaufen nicht auf einen Schlag genug, aber über die Zeit von 2, 3, 4, 5, 6 Jahren auf jeden Fall. Und es ergeben sich auch eben neue Kontakte dadurch, dass halt auch Künstler aus Frankreich jetzt zu uns kommen. Jan Thiersen mit einem Nebenprojekt, der sagt irgendwie, Büro B ist super, ich möchte mein Nebenprojekt gerne bei euch veröffentlichen.
Und wie gesagt, dann die deutschen Tapete-Bands, für die Tapete steht, die Höchste Eisenbahn, Frevert früher, ja, Neo Rodeo, Erdmöbel, solche Sachen, wo man dann auch Trends setzen kann. Und wo Deutsch ganz groß geschrieben wird, verglichen mit vor 15 Jahren, wie hat sich eigentlich das mit den deutschen Texten verändert? Also ich kenne noch Zeiten, wo es halt Deutsch, boah, das sind nur 3, 4, die es können und der Rest irgendwie nicht. Aber deutsche Texte sind ja nun heute irgendwie vollkommen normal oder sogar eher gewünscht.
Genau, also ob das gut oder schlecht ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich fand
vermehrt, sagen wir so, gar nicht gut oder schlecht.
Es ist genau, es gibt eine populärer. Menge Bands, die auf Deutsch singen, die auch im Radio gespielt werden. Ich erinnere mich noch an erste Radiorundreisen, wo gesagt wurde, Nils Frevert, wenn man das spielt, dann müssen wir Angst haben, dass die Leute zu viel nachdenken und abgelenkt sind und mit dem Auto gegen den Baum fahren, weil sie einfach auf die Texte achten. Das heißt, da ist es ist wesentlich selbstverständlicher, Musik mit deutsche Sprache zu hören, berührt einen natürlich oder erreicht einen natürlich auch wesentlich direkter als vielleicht englische Texte, die man nicht so direkt verstehen kann und hat daher auch von Anfang an immer schon Reiz für uns gehabt.
Welchen Wunsch hätten Sie denn ans Radio?
Nicht nur von mehr Vielfalt reden und von wir stehen auf neue Musik, sondern das auch wirklich umsetzen. Und das ist ja, das kann man ja eigentlich, wenn man mit Radio aufgewachsen ist und das 35 Jahre aktiv begleitet hat, eigentlich feststellen, dass die großen Radiosender und auch die öffentlich-rechtlichen Radiosender nicht wirklich mehr Musik spielen als damals, sondern eigentlich deutlich weniger Vielfalt und deutlich eingeschränktere Auswahl an Musik haben.
Nein, es ist genau so gefragt, wie es ist. Es gibt halt, ja klar, also mit Top 40 oder mit einer verengten Songauswahl ist es natürlich für manche Musiker, die ihr auf der Agenda habt, einfach schwierig. Da muss man dann Spezialsendungen suchen, die es ja auch beim NDR gibt. Also es gibt schon Möglichkeiten, Musiker, auch außergewöhnliche Musiker zu spielen, aber eben nicht um 8.10 Uhr. Herr Buskis, gehen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Wo sehen Sie sich eigentlich, nicht nur sich persönlich, sondern natürlich die Perspektive für Tapete in 15 Jahren, in 15 weiteren Jahren?
Na, also hoffentlich können wir den Künstlern in noch mehr Ländern guten Herzens versprechen, dass wir ihre Musik dort vermarkten können. Vorhin angesprochen, USA ist so ein Markt, an dem wir seit Jahren eigentlich immer arbeiten, aber was noch ökonomisch nicht so für uns funktioniert. So eine Wunschvision wäre halt so ein Verbund von internationalen Labels, dass man sich untereinander unterstützen kann und auch natürlich dadurch vielleicht was schaffen kann, ein Firmenkonstrukt, was den Fortbestand der Künstlerkarrieren, des Kataloges und der Firmen auch garantieren kann, wenn halt vielleicht die treibenden Menschen nicht mehr da arbeiten.
Mhm. Gilt das auch für die gesamte Musikindustrie? Was ist Ihre Schätzung? Wohin entwickelt sich die Musik, die Konsumierbarkeit von Musik in den nächsten Jahren? Sind wir beim Streamen schon da, wo wir lange sein und bleiben werden? Oder meinen Sie, dass es wieder was Neues?
Ich bin jetzt nicht so der technisch total fitte Mensch, muss ich gestehen. Ich finde das Streamen als Endverbraucher schon eigentlich eine sehr gute Art und Weise des Musikhören, weil alles verfügbar ist. Ja? Also wenn ich Musikfan bin und mich auf die Suche nach Musik mache, dann kann ich das finden. Früher musste man eine Platte bestellen. Wie gesagt, ich spreche jetzt eigentlich natürlich gegen das physische Produkt, obwohl es mir sehr am Herzen liegt. Ist das natürlich eine wunderbar tolle Welt, wo Millionen von Songs auf Knopfdruck verfügbar sind.
Ja, manche sagen aber auch, genau da sehe ich den Wald nicht, weil wenn ich zu Hause in meiner Plattensammlung bin, dann sehe ich diese Platte oder die CD und sage, oh, die habe ich schon lange nicht gehört, die höre ich jetzt mal. Das tue ich im Netz natürlich nicht. Da muss ich schon genau wissen, was ich jetzt dem Stream quasi entnehme.
Aber die Zukunftsvision, man muss ja dann eben sagen, also wenn man sich mit technisch affinen jüngeren Menschen beschäftigt, dann kann man zum gewissen Grad nachvollziehen, dass halt der Konsum der Musik erstmal so stattfindet. Und wenn man dann vielleicht Fan eines Künstlers geworden ist, dann will man auch irgendwas in den Händen halten und kauft sich dann auf einem Konzert oder auch so einen Tonträger, um das Fansein zu zelebrieren.
Wird das schwieriger sein, eine Band, einen Musiker durchzusetzen? Werden Musiker es schwerer haben, einen gewissen Status zu erringen, weil der Konsument auch immer schneller, sage ich mal, von Blatt zu Blatt springt?
Ich muss sagen, natürlich betrachte ich das Streaming und die digitale Welt als eine große Gefahr für das Fortbestehen von Firmen, die sich um Musiker kümmern können, für das Erwirtschaften von genug Geld, um eine Aufnahme bezahlen zu können als Künstler oder als Firma, wie auch immer. Aber beruhigend ist zu sehen, wie viel Stellenwert Musik bei jungen Menschen dennoch immer noch hat. Es ist eines der Kernthemen, auch wenn Computerspiele dazugekommen sind, schwirren Melodien im Kopf rum, wo immer man sie aufgeschnappt hat, ob nun beim Computerspiel, bei einer Playlist, im Streaming oder im Radio oder Freunde haben einem was vorgespielt. Also die Bedeutung ist, glaube ich, in den Jahren, in denen ich mich damit beschäftige, nicht geringer geworden. Es ist nur einfach eine andere Art, sich Musik anzuhören, Musik zu konsumieren und auch sich darüber zu informieren. Von daher bin ich eigentlich ganz beruhigt, dass es wird Musik immer geben und es wird nur vielleicht nicht einfacher oder es ist heutzutage ja schon bei Weitem nicht mehr so einfach wie vor 20 Jahren, eine Platte zu finanzieren, ein Studio zu bezahlen. Aber solange die Nachfrage und der Wunsch da ist, Musik zu hören, wird es auch irgendeinen Weg geben, neue Musik aufzunehmen und da bin ich eigentlich ganz guter Dinge.
Das ist ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch ein kleines Alternativspiel für Sie, Herr Buskies. Okay. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe, Sie müssen sich für eine entscheiden. Kein neues Spiel, aber immer wieder originell.
Okay.
Wacken oder A Summer's Tale Festival?
A Summer's Tale.
Ticket oder Gästeliste?
Ticket.
Licht oder Sound?
Sound.
Club oder Stadion?
Club.
Bier oder Wein?
Bier.
Döner oder Currywurst?
Currywurst.
Text oder Musik?
Musik.
CD oder Vinyl oder Stream?
Vinyl.
Radio oder Fernsehen?
Radio.
70s oder 90s?
70s.
Rock oder Klassik?
Rock.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Und zum Schluss die entscheidendste Frage. GH oder Pelikan?
Oha, ich dachte schon, Sie fragen HSV oder St. Pauli, aber dann Pelikan.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.